ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Herzlich willkommen zur Dienstagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Isionen kreuz und quer durch Korea unter anderem über die im OECD-Vergleich noch niedrigen Sozialabgaben. Sie hören außerdem Asien kompakt und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Literatur zum Hören. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Nordkorea entfernt von Südkorea errichtete Freileitungsmasten für Industriezone Kaesong. Spitzendiplomaten Südkoreas und der Ukraine sprechen über Nordkoreas Truppen in Russland. Nordkorea beliefert Russland laut ukrainischen Angaben mit 100 ballistischen Kurzstreckenraketen. Nordkorea hat offenbar damit begonnen, Freileitungsmasten zur Stromversorgung für den Industriekomplex Kaesong abzureißen. Der Vereinigte Generalstab Südkoreas teilte am Dienstag mit, es sei beobachtet worden, dass mehrere nordkoreanische Soldaten seit Sonntag auf Strommasten in der Nähe der Bahnlinie Gyeonggi gestiegen seien und Stromleitungen durchtrennten. Die Strommasten stehen an der Straße Gyeonggi im Abstand von mehreren hundert Metern. Den nordkoreanischen Abschnitt der Straße, der von unmittelbar nördlich der militärischen Demarkationslinie bis zum Industriepark Kaesong verläuft, hatte Nordkorea am 15. Oktober gesprengt. Unterdessen erklärt ein Vertreter des südkoreanischen Vereinigungsministeriums, dass dies ein weiterer Schritt Nordkoreas zur Beendigung der innerkoreanischen Beziehungen sei. Er betonte, dass illegale Eingriffe Nordkoreas in Eigentumsrechte unbedingt gestoppt werden müssten. Auch müsse entschieden dagegen vorgegangen werden. Die Spitzendiplomaten Südkoreas und der Ukraine haben über Nordkoreas Truppen in Russland gesprochen. Das Treffen zwischen Außenminister Cho Tae-yul und seinem ukrainischen Amtskollegen Andrei Shiba kam am Rande des G7-Außenministertreffens in Italien zustande, teilte Südkoreas Außenministerium am Dienstag mit. Thema des Gesprächs sei auch gewesen, wie Südkorea die Ukraine unterstützen kann. Cho habe Bedenken darüber geäußert, dass die Beteiligung nordkoreanischer Soldaten den Krieg in eine neue Phase habe treten lassen. Seoul wolle phasenweise und praktische Schritte unternehmen, die der Sicherheitsbedrohung und Fortschritten in der militärischen Zusammenarbeit zwischen Moskau und Pyongyang entsprechen. Der ukrainische Spitzendiplomat habe die Hoffnung geäußert, dass ein Sondergesandter in naher Zukunft Südkorea besuchen könne, um über die Frage der nordkoreanischen Soldaten zu sprechen. Nordkorea hat Russland über 100 ballistische Kurzstreckenraketen SRBM zur Verfügung gestellt. Das behauptete der ukrainische Verteidigungsnachrichtendienst DIU am Montag. Für die Wartung der Abschussgeräte habe Nordkorea auch Militärpersonal nach Russland geschickt, hieß es weiter. Nach weiteren Angaben hat Russland seit Ende letzten Jahres Raketen der Typen KN-23 und KN-24, die Nordkorea geliefert hatte, für Angriffe auf die Ukraine eingesetzt. Die Europäische Union wird wahrscheinlich hochrangige nordkoreanische Militärbeamte sanktionieren, die an der Truppenentsendung nach Russland beteiligt sind. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete am Montag, dass die Europäische Kommission eine solche Maßnahme in ihrem Entwurf für ein neues Sanktionspaket gegen Russland vorgeschlagen habe. Es wird erwartet, dass Militärangehörige, die bei der Stationierung nordkoreanischer Truppen in der russischen Region Kursk eine Rolle gespielt haben, auf die Sanktionsliste gesetzt werden. Sollte das vorgeschlagene Sanktionspaket mit Zustimmung aller 27 EU-Mitglieder beschlossen werden, wären dies die ersten internationalen Sanktionen im Zusammenhang mit der Entsendung nordkoreanischer Truppen nach Russland. Das südkoreanische Außenministerium hat Bedauern über Japans Haltung bei den Verhandlungen zur Gedenkzeremonie für die Arbeiter der Sado-Mine geäußert. In einer Mitteilung an die Presse erklärte das Ministerium am Dienstag, dass ein Vertreter der südkoreanischen Regierung diese Position am Vortag der japanischen Botschaft in Seoul übermittelt habe. Japans Kabinettschef Yoshimasa Hayashi hatte zuvor die Abwesenheit Südkoreas bei der Gedenkzeremonie als bedauerlich bezeichnet und angedeutet, dass Seoul für die gestörte Veranstaltung verantwortlich sei. Die südkoreanische Regierung verzichtet auf eine öffentliche Reaktion auf diese Äußerung und erntete dafür die Kritik, zu zurückhaltend zu sein. Gewerkschaftlich organisierte Bahnarbeiter, Beschäftigte der Seouler U-Bahn und Schulmitarbeiter wollen nächste Woche gemeinsam in den Streik treten. Das gab die koreanische Gewerkschaft von Arbeitern im öffentlichen Dienst und Verkehrswesen, KPTU, auf einer Pressekonferenz am Dienstag bekannt. Laut der KPTU wird die unterstehende Eisenbahnergewerkschaft am 5. Dezember in den Streik treten. Die Gewerkschaft von Seoul Transit Corporation, die Zweigstelle der KPTU bei der Linie 9 von Seoul Metro und das Hauptquartier von Beschäftigten im Bildungswesen am 6. Dezember. Sie fordern die Gewährleistung des Lebens und der Sicherheit der Bürger sowie mehr Öffentlichkeit und Arbeitsrechte. In Seoul ist ab dem heutigen Dienstag ein autonomer Bus am frühen Morgen im Einsatz. Die Stadtverwaltung gab bekannt, dass der autonome Bus A160 ab 3.30 Uhr auf der Strecke zwischen dem Bustransferzentrum an der U-Bahn-Station Tobongsan und der Station Yeongdeungpo unterwegs gewesen sei. 160 ist eine bereits bestehende Buslinie. A steht für das englische Wort Autonomous. Der Bus verfügt über 22 Sitzplätze. Aus Sicherheitsgründen darf kein Fahrgast während der Fahrt im Bus stehen. Daher wird kein weiterer Fahrgast aufgenommen, sobald kein Sitzplatz mehr frei ist. Die Geburtenrate in Südkorea wird dieses Jahr voraussichtlich erstmals seit 9 Jahren wieder steigen. Nach Regierungsangaben am Dienstag erwartet der Präsidiale Ausschuss für alternde Gesellschaft und Bevölkerungspolitik, dass die zusammengefasste Fertilitätsrate im laufenden Jahr auf 0,74 Kinder pro Frau steigen wird. Dies wäre der erste Anstieg der Gesamtfertilitätsrate seit 2015. Damit wird die für das laufende Jahr vom Statistikamt geschätzte Geburtenrate von 0,68 oder der letztjährige Wert von 0,72 übertroffen. Das Komitee rechnet mit einem Anstieg, vor allem aufgrund der in letzter Zeit gestiegenen Zahl der Eheschließungen. Eine alte französische Landkarte, auf der die Insel Tokto gekennzeichnet ist, wird der Öffentlichkeit in Südkorea präsentiert. Das Tokto-Museum Seoul der staatlichen Stiftung für die Geschichte Nordostasiens teilte am Dienstag mit, eine 1750 in Frankreich erstellte und ins Italienische übersetzte Landkarte von Guangdong, Liaodong und Joseon zur alten Landkarte des Monats gekürt zu haben. Auf der von Jacques-Nicolas Bellin, einem Hydrographen des französischen Königshauses, erstellten Landkarte sind die Inseln Ulleungdo und Tokto sowie das koreanische Meer gekennzeichnet. Für die Darstellung der koreanischen Halbinsel wurde die Karte Royaume de Corée des französischen Geographen Jean-Baptiste Bourguignon d'Anville nachgeahmt. Daher sind die Konturen der Halbinsel ähnlich der auf der Karte von d'Anville. Auf der Landkarte von Bellin wird Ulleungdo als Fanglingtau bezeichnet, Tokto als Changsantau. Das östliche Meer der koreanischen Halbinsel wird als Mar di Corea bezeichnet. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Kreuz und quer durch Korea, heute mit Isyana Mikrofon. Kurz zum Wetter. In Südkorea wird morgen der erste Schneefall des Winters erwartet. Das Wetteramt sagt für diese Woche im ganzen Land meist bewölktes Wetter mit Regen oder Schnee voraus. Außerdem wird mit starkem Wind gerechnet. Heute war es unter Hochdruckeinfluss meist bewölkt. Die Temperaturen am Morgen lagen zwischen 7 und 15 Grad, während die Tagestemperaturen zwischen 8 und 17 Grad lagen. In Seoul lagen die morgendlichen Temperaturen bei etwa 5 Grad. Tagsüber stieg das Thermometer auf bis zu 12 Grad. Vor allem in den frühen Morgen- und Abendstunden wird warme Kleidung empfohlen. Am Mittwoch und Donnerstag ist es aufgrund des Hochdruckgebietes und eines sich über dem Westen entwickelnden Wolkenbandes überwiegend bewölkt mit Regen oder Schnee. Ab morgen werden Temperaturen unter der Norm erwartet. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus 4 und 7 Grad, die Tagestemperaturen zwischen 3 und 13 Grad. Ich komme nun zu den Themen des heutigen Tages. Südkoreas Sozialausgaben werden vor dem Hintergrund der demografischen Alterung und des wirtschaftlichen Wandels weiter steigen. Dennoch dürfte es noch lange dauern, bis das Land OECD-Niveau erreicht. Mehr dazu im ersten Beitrag. Im zweiten Teil hören Sie die Dienstags-Rubrik Asien kompakt. Koreanische Forscher haben eine Technologie entwickelt, die anhand von Schlafdaten die Stimmung am nächsten Tag vorhersagen kann. Diese Methode könnte bei der Behandlung von Depressionen und anderen Stimmungsstörungen eingesetzt werden. Mehr dazu im dritten Teil. Nach etwas Musik geht es gleich weiter. Viel Spaß mit dem Lied Ballerino, gesungen von Lisa. 추억 만든 잊지 말아요 내 맘에 영원히 남아 날 기쁘게 해줘요 처음 밥을 먹을 땐 밥풀이 입가에 묻을까 수저를 입에 넣을 땐 신경이 쓰이고 또 함께 걸을 땐 발을 맞춰야 할지 어깨를 감싸야 할지 어디로 가야 할지 여자는 알았어도 사랑은 잘 몰랐기에 나의 뒤에 쫓아오듯 따라오는 너를 위해 조금 느리게 걸어주면 사랑은 시작됐지 낭만도 없고 구멍난 양말처럼 되는 대로 살아와 망망대해 갔던 나의 삶에 또 다른 세상을 보았어 난 너무 좋았어 온종일 웃고 다녔어 지금 모든 게 꿈인지 꿈이 아닌지 난 지금 어딜 향해 가고 있는 건지 지금 이곳이 너의 품인지 품이 아닌지 아픈 가슴은 왜일까 나를 위해 노래를 불러줘 곳에 지쳐도 미쳐야 하는 건 그래 난 너에게 미쳤었지 난 네가 원할 땐 언제나 춤을 추던 발레리노 그 모습에 웃던 네 얼굴이 다 빨개지고 어둠도 환해지고 세상은 돌고 돌아도 우리는 그러지 않기로 서로의 곁에 오래 남기로 한 길로 같이 가기로 그렇게 약속했지 하지만 홀로 남아 슬픈 음악에 억지로 남아 춤을 춰봐 불 꺼진 놀이동산에 웃고 있는 회전목마 그처럼 죽은 듯 웃으며 네가 올까 미련을 가져본다
가자.
Die Sozialausgaben Südkoreas werden vor dem Hintergrund der demografischen Alterung und des wirtschaftlichen Wandels weiter steigen. Dennoch dürfte es noch lange dauern, bis das Land das OECD-Niveau bei den Sozialausgaben erreicht. Das Ministerium für Gesundheit und Soziales hat auf der jüngsten 34. Sitzung des Sozialausschusses den 5. Bericht über die Prognose der Sozialausgaben und die Bewertung der Umsetzung des Programms zur Unterstützung von Obdachlosen 2023 vorgestellt. Die Prognose der Sozialausgaben ist ein langfristiger Analyseprozess, bei dem die Entwicklung der Sozialausgaben im Hinblick auf die demografische und wirtschaftliche Veränderungen untersucht wird. Sie wird gemäß dem Sozialversicherungsgesetz alle 2 Jahre erstellt. Die 5. Prognose umfasst den Zeitraum von 2024 bis 2065 und basiert auf der Annahme, dass die derzeitigen Systeme unverändert bleiben. Danach wird der Anteil der öffentlichen Sozialausgaben am Bruttoinlandsprodukt Südkoreas von derzeit 15,5% auf 26,9% im Jahr 2065 steigen. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,2% und einem Gesamtanstieg von 74%. Die größten Zuwächse werden in den Bereichen Gesundheit sowie Alters- und Hinterbliebenenversorgung erwartet. Im Bereich Gesundheit steigen die Ausgaben von 5,4% auf 10,6% und im Bereich Alter und Hinterbliebene von 4,7% auf 11,9%. Demgegenüber werden die Ausgaben für Familienpolitik aufgrund der niedrigen Geburtenrate von 1,7% auf 0,9% und die Ausgaben für Arbeitsmarkt, Arbeitslosigkeit und Wohnen von 3,7% auf 3,5% leicht zurückgehen. Auch innerhalb der Struktur der Sozialausgaben sind deutliche Verschiebungen zu erwarten. Die Geldleistungen werden von 6,1% auf 13% und die Sachleistungen von 9,3% auf 13,9% steigen. Derzeit liegt die Sozialausgabenquote Südkoreas mit 14,8% des BIP unter dem OECD-Durchschnitt von 21,1% und das Land gehört damit zur unteren Gruppe. Um das OECD-Niveau von 20,1% im Jahr 2019 zu erreichen, wird Südkorea voraussichtlich bis 2039 brauchen. Dies ist zwar ein Jahr früher als nach der vorherigen Prognose, deutet aber immer noch auf eine langsame Annäherung hin. Selbst wenn Südkorea im nächsten Jahr in die Phase einer stark alternden Gesellschaft eintritt, bleibt der Anteil der Sozialausgaben Südkoreas am BIP im Vergleich zu anderen OECD-Ländern niedrig. So betrugen die Sozialausgaben in Japan 2005 16,9%, in Finnland 2015 30,5% und in Frankreich 2019 30,7%, während sie in Südkorea 2024 nur 15,9% betragen werden. Die Regierung betonte die Notwendigkeit, Maßnahmen zu ergreifen, um der Alterung der Gesellschaft zu begegnen und den Anschluss an die anderen OECD-Staaten zu halten. Es sei wichtig, langfristige Investitionsstrategien für die verschiedenen Bereiche der Sozialausgaben zu entwickeln. Gleichzeitig sollten in Bereichen wie dem Gesundheitswesen, die bereits ähnliche oder höhere Ausgabenquoten als die OECD aufweisen, Mechanismen zur Überwachung der finanziellen Nachhaltigkeit eingeführt werden. In der Sitzung wurde auch die Evaluierung der Umsetzung des Obdachlosenhilfeprogramms 2023 vorgestellt. Zentrale und regionale Behörden haben eine Reihe von Unterstützungsleistungen für Obdachlose bereitgestellt, darunter Krisendienste, Gesundheitschecks, Impfungen und Unterbringungsdienste. Die Maßnahmen der Zentralregierung wurden als sehr gut und die der regionalen Behörden als gut bewertet. Insgesamt zeigt die Prognose, dass Südkorea seine Sozialausgaben in den kommenden Jahrzehnten deutlich erhöhen wird, aber noch große Herausforderungen zu bewältigen hat, um das OECD-Niveau erreichen zu können. Die Regierung wird daher verstärkt Strategien entwickeln müssen, um den demografischen Wandel zu bewältigen und eine nachhaltige Finanzierung sicherzustellen. Hören Sie nun die Dienstagsrubrik Asien kompakt. Dazu begrüße ich auch Sebastian Ratzer.
Hallo, liebe Hörer.
Bo Gwa-gwa, der Sohn des inhaftierten chinesischen Ex-Politikers Bo Selai, ist vor kurzem in Taiwan eingetroffen. Die taiwanesische Regierung bestätigte, dass Bo Gwa-gwa im Rahmen der geltenden Bestimmungen legal eingereist sei. Nach Angaben der taiwanesischen Festlandkommission wollte er nach seiner Heirat mit der Taiwanerin Shi Huihui, die aus einer einflussreichen Politikerfamilie stammt, seine Schwiegerfamilie treffen.
Shi Huiyus Großvater, Xu Wanchang, war Gründer des Boai-Krankenhauses in Yilan und eine wichtige politische Figur in der Kuomintang, der ältesten Oppositionspartei Taiwans. Bo Gwa-gwa, der in Oxford und an der Universität Harvard Kennedy School studierte, hat sich in der internationalen Finanzwelt etabliert und war zuletzt als Analyst in Kanada tätig. Er wuchs in einer der bekanntesten politischen Familien Chinas auf. Sein Vater Bo Xilai war einst ein mächtiger Politiker und Parteisekretär von Chongqing, der in direkter Konkurrenz zu Xi Jinping stand.
Aber 2012 stürzte Bo Xilai nach einem Skandal, in den auch sein enger Vertrauter Wang Lijin verwickelt war, und nach der Enthüllung von Korruptionsvorwürfen gegen ihn und seine Familie. Bo Xilai wurde 2014 zu lebenslanger Haft verurteilt und verbüßt seine Strafe im Qinchen-Gefängnis in Peking. Bo Xilais Frau Wu Kailai wurde wegen des Mordes am britischen Geschäftsmann Neil Heywood ebenfalls zu einer langen Haftstrafe verurteilt und sitzt ebenfalls im Gefängnis. Inmitten dieser dramatischen Familiengeschichte ist Bo Gwa-gwa nun eine der letzten öffentlichen Figuren der Familie Bo.
Die taiwanesische Festlandkommission erklärte, dass die Einreise von Bo Gwa-gwa ausschließlich nach den geltenden Regeln überprüft worden sei und weder der politische Hintergrund der Familie Bo noch die angespannten Beziehungen zwischen Taiwan und China in den Entscheidungsprozess eingeflossen seien. Der Besuch wurde als rein privat eingestuft, obwohl er aufgrund des politischen Hintergrunds der Familie Bo und der familiären Verbindungen nach Taiwan große Aufmerksamkeit erregt.
Nach einer mehr als einjährigen Sonderoperation zur Bekämpfung von Telefonbetrug, auch bekannt als Voice Phishing, ist es China gelungen, mehr als 53.000 chinesische Verdächtige festzunehmen und einen großen Betrügerring im Norden Myanmars zu zerschlagen. Die Operation wurde von der chinesischen Sicherheitsbehörde, dem Ministerium für öffentliche Sicherheit, in Zusammenarbeit mit den lokalen Polizeikräften Myanmars durchgeführt.
Laut Berichten des chinesischen Staatsfernsehens CCTV wurden in der Region Tangyan im Norden Myanmars 1079 Personen festgenommen, darunter 763 chinesische Staatsbürger, die alle an China überstellt wurden. Die Operation begann im vergangenen Jahr, als das Ministerium für öffentliche Sicherheit eine Sonderoperation gegen die Verbreitung von Voice-Phishing-Verbrechen im Grenzgebiet zwischen China und Myanmar startete. Bisher wurden rund 53.000 Verdächtige chinesischer Nationalität festgenommen.
Die Behörden erklärten, dass die Betrüger aufgrund des starken Drucks der Strafverfolgungsbehörden in entlegene Gebiete Myanmars wie Wanhai und Tangyan fliehen. Dort setzen sie ihre kriminellen Aktivitäten fort, indem sie neue Mitglieder rekrutieren, illegale Ausreisen forcieren und sich an weiteren Verbrechen wie Entführungen, Gewaltanwendung und sogar Mord beteiligen. Trotz dieser verstärkten Maßnahmen wird die Strafverfolgung fortgesetzt, um diese Kriminalität weiter zu bekämpfen.
Voice Phishing und ähnliche Formen der Internetkriminalität sind auch in China zu einem immer größeren Problem geworden. Im Jahr 2018 wurden in China nur 137 Verdächtige wegen des Verkaufs von Telefon- oder Bankkarten, die für betrügerische Aktivitäten verwendet wurden, angeklagt. Im Jahr 2022 stieg diese Zahl jedoch auf 130.000. Ein großer Teil der in China operierenden Betrügerbanden hat Verbindungen zu Regionen in Myanmar, insbesondere zu den Grenzgebieten in der südlichen Provinz Yunnan.
Im akademischen Jahr 2023/24 hat Indien China als wichtigstes Herkunftsland internationale Studierende an US-Universitäten überholt. Laut dem Bericht Open Doors, der vom Büro für Bildungs- und Kulturangelegenheiten des US-Außenministeriums und dem Institute for International Education veröffentlicht wurde, stieg die Zahl der Studierenden aus Indien im Vergleich zum Vorjahr um beeindruckende 23% auf insgesamt rund 332.000 Personen.
Gleichzeitig sank die Zahl der Studierenden aus China um 4% auf rund 277.400, wodurch Indien die Spitzenposition einnahm. Seit dem akademischen Jahr 2008/09 waren damit erstmals wieder mehr indische als chinesische Studierende in den USA gemeldet. Beide Länder zusammen stellen weiterhin mehr als die Hälfte der internationalen Studierenden in den USA, Indien mit einem Anteil von 29,4% und China mit 24,6%.
An dritter Stelle folgt Südkorea mit rund 43.150 Studierenden und einem Anteil von 3,8%, obwohl die Zahl im Vergleich zum Vorjahr leicht um 1,6% gesunken ist. Kanada liegt mit rund 29.000 Studierenden und mit einem Anteil von 2,6% an vierter Stelle. Weitere wichtige Herkunftsländer sind Taiwan, Vietnam, Nigeria, Bangladesch, Brasilien und Nepal mit Anteilen von jeweils rund 2%. Japan liegt mit rund 14.000 Studierenden und einem Anteil von 1,2% auf Rang 13, wobei im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang um 13% zu verzeichnen ist.
Die Gesamtzahl der internationalen Studierenden in den USA erreicht im Studienjahr 2023/24 mit rund 1,12 Millionen einen neuen Höchststand, was einem Anstieg von 7% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Auffällig ist, dass mehr als die Hälfte der internationalen Studierenden Studiengänge in den Bereichen Ingenieurwissenschaften, Informatik, Mathematik und anderen Naturwissenschaften gewählt haben.
Das war's wieder mit Asien Kompakt.
Tschüss, bis nächsten Dienstag.
Koreanische Forscher haben eine Technologie entwickelt, die ähnlich wie ein Wetterbericht die Stimmung am nächsten Tag vorhersagen kann. Das Team um Kim Jae-kyung, leitender Wissenschaftler der Biomathematikgruppe des Instituts für Grundlagenforschung und Professor für Mathematik an der Universität Geist, hat bei der Entwicklung der Methode mit dem Team von Yi Hon-jung, Professor an der Medizinischen Fakultät der Korea-Universität, zusammengearbeitet. Die Vorhersage basiert auf den Schlafmustern des aktuellen Tages. Stimmungsstörungen wie Depressionen oder bipolare Störungen hängen eng mit dem Schlaf zusammen. Faktoren wie Jetlag nach Langstreckenflügen oder jahreszeitliche Veränderungen der Zeit des Sonnenaufgangs, die den Schlaf-Wach-Rhythmus stören, sind häufige Auslöser für wiederkehrende Stimmungsepisoden. Bisherige Ansätze zur Vorhersage von Stimmungsschwankungen basierten auf einer Vielzahl von Daten wie Schrittanzahl, Herzfrequenz, Smartphone-Nutzung und GPS-Daten, was hohe Kosten für die Datensammlung verursachte und die praktische Anwendung erschwerte. Die Forscher entwickelten jedoch ein neues Modell, das ausschließlich auf Schlaf-Wach-Mustern basiert und kosteneffizient ist. Für die Studie sammelte das Team Schlaf-Wach-Daten von 169 Patienten mit Stimmungsstörungen über einen Zeitraum von durchschnittlich 429 Tagen. Die Patienten, die hauptsächlich wegen Depressionen oder bipolarer Störungen behandelt wurden, verwendeten tragbare Geräte zur Datenerfassung und erhielten häufig parallel eine medikamentöse Therapie. Aus den gesammelten Daten extrahierten die Forscher 36 Indikatoren für Schlaf-Wach-Muster und zirkadiane Rhythmen oder Biorhythmen. Mithilfe eines Algorithmus für maschinelles Lernen konnte die Wahrscheinlichkeit von Depression, Manie und Hypomanie am nächsten Tag mit einer Genauigkeit von 80%, 98% bzw. 95% vorhergesagt werden. Die Forschung hat gezeigt, dass Veränderungen im zirkadianen Rhythmus ein entscheidender Faktor für Stimmungsschwankungen sind. Eine Verschiebung des Rhythmus erhöht das Risiko für depressive Episoden, während ein vorgezogener Rhythmus das Risiko für manische Episoden erhöht. Beispielsweise steigt das Risiko einer depressiven Episode, wenn eine Person, die normalerweise um 23 Uhr zu Bett geht, um 7 Uhr aufsteht, später zu Bett geht und später aufwacht. Die von den Forschern vorgeschlagene Methode bietet vielversprechende Ansätze, um die Wirksamkeit der Behandlung von Stimmungsstörungen zu verbessern. In der klinischen Praxis, beispielsweise bei der Lichttherapie von Patienten mit saisonalabhängiger Depression, könnte die Technologie helfen, individuelle Schlafmuster zu optimieren. Ein weiterer Vorteil der Methode ist die Möglichkeit, objektive Daten über Stimmungsepisoden zu sammeln, ohne auf die subjektiven Angaben der Patienten angewiesen zu sein. Tragbare Geräte können diese Daten nicht invasiv und passiv im Alltag erfassen, was eine kontinuierliche und kostengünstige Überwachung ermöglicht. Kim Se-kyung erklärt, dass diese Technologie, die ausschließlich auf Schlaf-Wach-Daten basiert, die Kosten für die Datenerhebung erheblich senken und die klinische Anwendbarkeit erhöhen kann. Sein Team habe eine Grundlage geschaffen, die kosteneffiziente Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten für Patienten mit Stimmungsstörungen ermögliche. Die Forschungsergebnisse wurden kürzlich in der Online-Ausgabe der renommierten internationalen Fachzeitschrift NPJ Digital Medicine, einer Schwesterzeitschrift von Nature, veröffentlicht. Sie hörten die Sendung Kreuz und Quer durch Korea mit dem Lied Trot, gesungen von Epic High. Danke Ihnen fürs Zuhören. Tschüss, bis Donnerstag. Yeah. 아무리 각 잡아봐도 똑바로 봐도 술 취하면 똑같아 뱃속에 파도 일렁일 때마다 되려 술잔을 잡고 팔다리는 아플 때 마이크를 잡고 딴따라단딴따 드롭가락에 맞췄어 움직여 내 박자 땡벌 같은 하루에 유일한 동반자 술 깨면 떠날 사랑은 나비인가봐 누군 슬플 때 맞춤을 춰난 헌걸레처럼 미소가 빠진 아픔을 줘 자자차차 노래 지어 짜짜짜 반짝이 옷을 입은 것처럼 랄랄라 음적은 내 생활처럼 불안해 소주잔에 비친 내 모습 편향하고 불쌍해 누가 내 맘을 알아줄까 크게 불러 술 안에 젖어가는 인생이야 갈릭처럼 위고 잡초처럼 밟힌 내 인생살이 술 한 잔에 울고 노래가락 속에 웃는 내 인생아 나의 트로트 Hip-hop, dance, rock 발라드도 좋지만 슬플 땐 벌벌 Hip-hop, dance, rock 발라드도 좋지만 슬플 땐 벌벌 슬플 땐 월화 힙합 댄스 락 발라드도 좋지만 슬플 땐 부산에서 여자가 심장을 찍고 난 떠났다 걸었다 대구 대전 찍고 끝내 서울시 밤이면 밤마다 술을 퍼붓지 내 온 밤도 어둡지 갈 곳이 없어 난 힘이 없어 홀로 남은 게리 형처럼 길이 없어 여기 멈춰 한 곡을 뽑아 밤이면 밤마다 마이크에 목을 조아 오늘의 무대는 집앞 포장마차 숟가락 젓가락 잔이 만든 박자 슬플 땐 요즘 노래보다 낫다 구수한 가사나 네 맛으로 산다 마치 어머니의 된장국 저러 비춰질만 하면 생각 중 지나간 옛 A처럼 떠올라 한바탕 불러대면 술이 떠올라 갈릭처럼 위고 잡초처럼 밟힌 내 인생살이 술 한 잔에 울고 노래가락 속에 웃는 내 인생아 나의 트로트 Hip-hop, dance, rock 발라드도 좋지만 슬플 땐 월월 Hip-hop, dance, rock 발라드도 좋지만 슬플 땐 월월 Hip-hop, dance, rock 발라드도 좋지만 슬플 땐 월월 Hip-hop, dance, rock 발라드도 좋지만 슬플 땐 트로트 잡초처럼
burping nae This is my street life. 제 산처럼 쌓여 모래처럼 흩어진 나의 인생아. 갈 데 없이 뛰고 정처 없이 떠도는 하루살이. Cause life is fair. 술 한 잔에 울고 노래 가라. 슬플 땐 what? If I dance, drop 발라드도 좋지만 슬플 땐 what? If I dance, drop 발라드도 좋지만 슬플 땐 what? If I dance, drop 발라드도 좋지만 슬플 땐 그럼
Sie zu Alltagskoreanisch. Heute wollen wir uns die folgende Szene aus der Serie All About My Mom zusammen vornehmen.
Wie spät 끝나? 오빠가 기다렸다가 맛있는 거 사줄게.
됐네요. 나 몇 시에 끝날지 몰라.
에이, 밤 12시까지라도 기다릴게. 어? 어?
아, 그러지 마, 오빠. 나 부담스러워.
Sang-yeop versucht schon seit einiger Zeit, um die Gunst seiner ersten Liebe, Tine, zu werben. Doch für Tine ist Sang-yeop nur einer von den vielen Schulfreunden ihres älteren Bruders Hyung-gyu, sodass sein Eifer sie verlegen macht. Als er sie dieses Mal trotz ihrer Ablehnung hartnäckig zum Essen einladen will, sagt sie ihm, wie sie sich fühlt. Pudamsuro-wo. Noch einmal. Pudamsuro-wo. Auf Deutsch, das bereitet mir Unbehagen. Das ist unser Ausdruck der Woche. Hören Sie noch einmal das Original.
부담스러워. 부담스러워. 부담스러워.
부담스러워. Der Ausdruck leitet sich ab vom Verb 부담스럽다. Noch einmal. 부담스럽다. Für das Gefühl haben, für jemanden oder etwas Verantwortung tragen zu müssen. Sein Verbstamm 부담스럽 wird mit der vertrauten Aussagenendung o kombiniert, wobei der Laut b der letzten Silbe vor dem Vokal der Verbendung zu u wird. Zusammen heißt es also eigentlich 부담스러워 und kurz zusammengezogen 부담스러워. Noch einmal. 부담스러워. Wortwörtlich bedeutet der Ausdruck also, ich fühle mich, als ob ich dafür die Verantwortung tragen müsste. Lauschen Sie noch einmal dem O-Ton.
부담스러워. 부담스러워. 부담스러워.
Mit diesem Ausdruck können Sie Ihr Unbehagen zum Ausdruck bringen, wenn sich eine Person Ihnen gegenüber viel zu großzügig und zuvorkommend verhält und Sie den eigentlichen Erwartungen, die dahinter stecken, nicht gerecht werden können bzw. dafür nicht die Verantwortung tragen möchten. Den Ausdruck könnte man daher auf Deutsch etwa mit »Das bereitet mir Unbehagen« übersetzen. Wenn Sie den Ausdruck direkt an Ihren Gesprächspartner richten, ist er mit einer indirekten Ablehnung gleichzusetzen. Etwas höflicher können Sie diese nicht höfliche Variante formulieren, wenn Sie am Ende noch das Höflichkeitssuffix "-요" hinzufügen. 부담스러워요. Noch einmal. 부담스러워요. Heute wollen wir aber die nicht höfliche Variante aus unserer Szene zusammen üben. Sprechen Sie bitte nach. 부담스러워. Ich wiederhole. 부담스러워. Hören Sie zum Schluss noch einmal in die ganze Originalszene rein.
몇 시에 끝나? 오빠가 기다렸다가 맛있는 거 사줄게.
됐네요. 나 몇 시에 끝날지 몰라.
에이, 밤 12시까지라도 기다릴게. 어? 어?
아, 그러지 마, 오빠. 나 부담스러워.
와스 für heute. Bis zum nächsten Mal.
Literatur zum Hören. Seien Sie gegrüßt, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Literatur zum Hören, in der wir Ihnen bedeutende Werke und Autoren der koreanischen Literatur vorstellen. Am Mikrofon begrüßt Sie Jan Dirks. Heute geht es bei uns um die Erzählung Das Dachzimmer in meinem Herzen von Park Sang-woo aus dem Jahr 1998. Park Sang-woos Erzählung Das Dachzimmer in meinem Herzen erschien 1998 in der Zeitschrift Literatur und Denken und gewann im folgenden Jahr den Isang Literaturpreis. Die Geschichte handelt von Min-soo, der von beruflichem Aufstieg träumt, und von Joo-hee, die in einem schäbigen Oktoppang wohnt, einem Zimmer auf dem Dach. Min-soo, der Ich-Erzähler der Geschichte, wohnt bei seinem älteren Bruder, der ihm sogar das Studium finanziert. Nach dem Studienabschluss beginnt Min-soo bei einer Importfirma für Sportartikel zu arbeiten, wohnt aber weiter bei seinem Bruder und wird diesem allmählich zur Belastung. Min-soos Firma gerät in Schwierigkeiten und der Firmenchef lässt seinen Frust jeden Tag am Personal aus. Min-soo beginnt plötzlich unter Höhenangst zu leiden. Nicht nur der 11. Stock mit dem Büro des Direktors, sondern auch der 6. Stock des Kaufhauses, wo sich die Sportabteilung befindet, machen ihm nun Angst. Er trödelt eine ganze Weile in der Lobby herum, bevor er den Mut aufbringt, zum Sportartikelbereich zu gehen. Da bemerkt er am Informationsschalter das Mädchen in der roten Uniform. Bitte bewahren Sie das hier eine Weile auf. Min-soo lässt seine Tasche am Informationsschalter mit dem Mädchen, bevor er zu seiner Abteilung geht. Von nun an grüßt er das Mädchen regelmäßig. Und eines Tages, als er das Mädchen zufällig an der Bushaltestelle trifft, schlägt er ihr vor, gemeinsam zu Abend zu essen, weil sie doch immer seine Tasche für ihn aufbewahrt hat. Sie erklärt, sie wolle lieber Kaffee trinken gehen. Doch so beginnen sie nun, einander zu treffen. Aber auch nach einem Monat weiß Min-soo über sie im Grunde nur, dass sie Joo-hee heißt und 26 Jahre alt ist. »Was bin ich für dich?«, fragt er sie schließlich. Nachdem ich dies gefragt hatte, wechselten wir 30 Minuten kein einziges Wort. »Lass uns gehen«, sagte sie. ohne eine Erklärung, als sei sie immer noch wütend, betrat sie die Seitenstraße neben der Tankstelle und ging voran. Vor uns lag ein unglaublich steiler Anstieg. Aber ohne zu zögern, ging sie den Hügel hinauf, der eine Steigung von mehr als 40 Grad zu haben schien. Ein Zimmer in einem dreistöckigen Haus im westlichen Stil, auf einer ebenen Fläche am Ende des Hügels errichtet und noch dazu ganz oben auf dem Dach. Befand sich dieser Raum noch auf der Erde oder schon am Himmel? Der Anblick der nächtlichen Stadt, den man von dort oben hatte, war durchaus nicht schön. Das Viertel der dicht gedrängten Baracken und die engen Gassen, wie Blutgefäße ineinander verflochten, und auf der anderen Seite des Flusses die Hochhäuser und die sich in langen Reihen dahinschlängelnden Autos. Weißt du, wovon ich träume, wenn ich mich zweimal am Tag diesen steilen Hügel hinaufkämpfe? Auch wenn es dort materialistisch und vulgär ist, möchte ich trotzdem nach dort unten gehen und mich bequem dort unten niederlassen. Das ist der Traum, den ich seit langer Zeit habe. Minzu versteht nun, weshalb Jui so wenig von sich preisgegeben hat. Literaturkritikerin John So-young zum räumlichen Aspekt der Geschichte.
박상호의 소설이 지닌 중요한 특징 중에 하나는 바로 공간을 잘 배치하고
Die Geschichte von 박상호 zeichnet sich dadurch aus, dass er sehr geschickt mit räumlichen Aspekten umgeht. Das wird auch in dieser Geschichte deutlich. Die auffälligsten Räume in dieser Geschichte sind das Kaufhaus und der Dachraum. Diese Räume bilden einen besonderen Bedeutungskontrast. Der Dachraum ist Chuhis Wohnung. Das Kaufhaus, wo sie arbeitet, ist ein Symbol für Überfluss. Dort trägt sie die auffälligste Uniform und sitzt an besonders exponierter Stelle. Das schäbige Dachzimmer, in dem sie wohnt, bildet einen ironischen Gegensatz zum Kaufhaus. Sie betrachtet den Materialismus und die blendenden Lichter der Konsumwelt und träumt davon, ein legitimer Teil dieser Welt zu sein. Das Dach zu verlassen und auf den flachen Boden hinabzusteigen, bedeutet für sie einen Einstieg ihres sozialen Status.
아래로 내려가는 것이 그녀에게는 곧 신분 상승을 의미하는 것이었으니까요.
Es ist Anfang Oktober. Minsu nimmt eine übrig gebliebene Campingausrüstung aus dem Firmenlager und stellt sie vor Juis Dachzimmer auf. Sie freut sich sehr über das kleine Zelt, den Tisch und den tragbaren Grill. Er gibt ihr auch ein Buch, das er während des Studiums gern gelesen hat. Es ist die Geschichte von Sisyphus, der verdammt ist, bis in alle Ewigkeit einen großen Felsen, einen steilen Berg hinaufzurollen. Tag, an dem ich ihr den Mythos des Sisyphus gab, legte ich mich unter das Gaslicht, das ich im Zelt aufgehängt hatte, und las ihr aus dem Buch vor. Aber als ich das Buch schloss, drehte sie sich auf den Bauch und bat mich, es noch einmal zu lesen. Sie nahm mir das Buch aus der Hand und zeigte auf den Teil, von dem sie sagte, dass er ihr am besten gefalle. Der hilflose, aber rebellische Sisyphus war sich seiner erbärmlichen Lage wohl bewusst. Es war diese Lage, an die er dachte, wenn er vom Berg herunterkam. Diese Einsicht, die zu seinen Qualen führte, vollendete gleichzeitig seinen Sieg. Es gab kein Schicksal, das nicht mit Verachtung überwunden werden konnte. An diesem Tag übernachtet Minsu das erste Mal bei Jui. Er besucht sie nun regelmäßig und liest ihr immer wieder aus dem Sisyphus vor. Ein Tag Anfang November. Jui ist plötzlich ohne Vorwarnung verschwunden. Minsu erfährt, dass sie im Kaufhaus 5 Tage Urlaub genommen hat. Er bleibt in ihrem Dachzimmer und wartet nervös auf ihre Rückkehr. Am Freitagabend, gegen Mitternacht, kehrte sie in ihr Dachzimmer zurück. »Meine Mutter ist am Sonntag gestorben«, sagte sie. »Ich bin nach Hause gefahren, um die Beerdigung zu arrangieren, und habe meine jüngere Schwester, die ein lahmes Bein hat, im Haus meiner Tante gelassen. Aber alles, was mir in den letzten Tagen passiert ist, scheint vor so langer Zeit passiert zu sein, wie in einem vorherigen Leben. »Kannst du sagen, wer ich bin?«, fragte ich. »Minsu, warum bist du so gemein zu mir? Warum tust du so, als wärst du etwas Besonderes für mich? Woher soll ich wissen, wer du bist?«, fragte sie. »Was soll ich denn tun?«, fragte ich. »Willst du damit sagen, ich sollte einfach vor dir verschwinden, damit du ungestört weiter davon träumen kannst, bequem als Bewohnerin des Tieflandes zu leben?« So wütete ich, in der Hoffnung, den Turm, den sie so lange gebaut hatte, niederzureißen, und ging dann hinaus. Von diesem Tag an sieht Minsu Jui nicht mehr. Er wandert unschlüssig in der Gegend ihrer Wohnung herum oder wirft von Weitem einen Blick auf das Haus. Eines Tages, gegen Ende November, kehrt sie überhaupt nicht nach Hause zurück. Minsu wartet bis in die frühen Morgenstunden auf sie und geht dann in ihr Zimmer, um noch etwas weiter zu warten. Im Dezember bleibt sie öfter von zu Hause weg und erwartet mehrere Tage in diesem einsamen Raum auf sie. Und zu Weihnachten kommt sie schließlich gar nicht mehr nach Hause. Es waren nur noch 2 Tage bis Weihnachten. Ich musste bei ihr auftauchen, um sie wissen zu lassen, dass die bittere Zeit des Wartens nun vorbei war. »Kannst du morgen nach Hause kommen?«, fragte ich. »Warum?« »Nur so. Ich habe dir etwas zu sagen, und es ist Heiligabend.« »Ich bin mir nicht sicher.« »Komm, wenn du kannst.« »Aber warte nicht auf mich.« Dies waren die letzten Worte, die zwischen ihr und mir in dieser Welt ausgetauscht wurden. In der folgenden Nacht, am Weihnachtsabend, brachte ich als Weihnachtsgeschenk einen kleinen Kuchen, Wein und ein paar Wollhandschuhe mit und wartete bis zum Morgengrauen auf sie. Aber sie kam nicht zurück in das Dachzimmer. Also hinterließ ich einen kurzen Brief, der so gut wie möglich zusammenfasste, was ich ihr sagen wollte, und verließ leise den Dachraum. Der Dachraum, der uns vom Erdboden träumen lässt. Ein Ort, an dem die Tiefe der Liebe als Höhe gezeigt wird, wenn der Geist, der den Körper verlassen hat, hier bleiben darf. Sei glücklich. So wie wenn man ein Trugbild an einem Nebeltag betrachtet, werde ich deinen Namen sehr, sehr lange erinnern.
크리스마스는 일상적인 삶 안에 가끔씩 찾아오는 이벤트 같은 시간입니다.
Weihnachten ist ein besonderes Ereignis im westlichen Leben der Menschen. Selbst diejenigen, die vom Leben müde oder gelangweilt sind, werden in der Weihnachtszeit von einem vagen Gefühl der Hoffnung angestärkt. Der Leser erwartet vielleicht, dass sich die beiden zu Weihnachten wieder versöhnen, aber diese Hoffnung wird in dieser Geschichte, in der die kalte Realität betont wird, bitter enttäuscht. Juhi kommt nie wieder zurück. Und Minsu erkennt endlich, dass seine Liebe nicht erwidert wird. Anstatt in seinem eigenen Leben einen Sinn zu finden oder sich dem Schicksal des Lebens zu widersetzen, hat Min-soo außerhalb seines Lebens in Chuhi und ihrem Dachzimmer Zuflucht gesucht, genauso wie wir zu Weihnachten dem irdischen Leben entkommen und einen Moment der Freude finden wollen. Chuhi verlässt ihn, weil sie weiß, was Min-soo will und dass sie ihm in dieser Hinsicht nicht helfen kann.
주인은 민수의 그런 마음을 알고 있었기 때문에 그에게 자기가 도움이 별로 되지 않을 것이라고 생각을 하고 그를 결국 떠나게 되었습니다.
Literaturkritikerin John So-young über die Bedeutung von Weihnachten in dieser Geschichte. Im neuen Jahr findet Min-soo heraus, dass Chuhi ihre Arbeit im Kaufhaus aufgegeben hat. Ein paar Monate später heiratet er und findet neue Arbeit in einer großen PR-Firma. 10 Jahre später führt er ein ernüchternd gewöhnliches Leben. Die Entfernung vom Dachraum bis zur Gegenwart. Von damals, als ich den Dachraum verließ, bis jetzt. Es ist an der Zeit, dass diese Erinnerungen in den Sumpf der Vergessenheit sinken. Aber in meinem Herzen ist das Licht im Dachraum nicht ausgegangen. Welches Sisyphus-Gesicht werde ich eines Tages haben, in der Stunde der Fügung, die vielleicht als Zufall verkleidet erscheint. Selbst wenn wir aneinander vorbeigehen, ohne einander zu erkennen, möchte ich ihr lieber das Gesicht eines glücklichen Sisyphus zeigen, der sich kühn gegen das Schicksal zu stellen weiß, als das eines unglücklichen Sisyphus, der durch Vorurteil, Widerspruch und eigensinnige Sturheit gefangen ist. Das war Literatur zum Hören. Vielen Dank und bis nächste Woche, sagt Jan Dirks.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Für Empfangsberichte, Fragen und Anregungen schreiben Sie bitte an folgende Adresse: KBS World Radio, German Service, Seoul, Korea. Hörer in Deutschland können auch unsere kostenfreie Faxverbindung nutzen. Die Nummer lautet 0800 181 7108 oder schicken Sie eine E-Mail an german@kbs.co.kr. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.